Hallo und herzlich willkommen bei Möbelfertigung, der Podcast. Der Podcast für die Möbelindustrie und ihre Zulieferer. Mein Name ist Sebastian Hahn, ich bin Redakteur des Netzwerks Möbelfertigung im Vinzenz Network. Und dabei habe ich heute Herrn Jens Hesse und Frau Hanna Hesse aus der Geschäftsführung von Hesse Lignal. Und Hanna Hesse ganz neu dabei. Erstmal ganz lieben Dank, dass Sie da sind. Hallo.
Hallo. Hallo.
Und darum soll es heute auch gehen, und zwar an Sie, Frau Hesse. Sie sind ja schon länger jetzt in das Unternehmen involviert und gerade kam ziemlich frisch die Pressemitteilung herein, dass Sie jetzt in die Geschäftsführung aufrücken. Können Sie Ihren Werdegang im Unternehmen kurz schildern?
Ja, gerne. Vielen Dank erstmal für die Einladung zu dem Podcast. Ich bin seit circa 13 Jahren bei uns im Familienunternehmen tätig, angefangen mit einem dualen Studium. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert im Bachelor und auch im Master. Und zwischendurch war ich dann noch ein Jahr im Maschinenbau und anschließend auf verschiedenen Positionen, habe dann immer mehr Führungsverantwortung übernommen. Zuletzt dann als Leiterin Supply Chain und jetzt seit dem 1.1. geschäftsführende Gewerkschafterin.
Das war also im Grunde von langer Hand geplant, dass Sie diese Stelle so antreten oder hat sich das im Laufe Ihrer Tätigkeiten so herauskristallisiert?
Natürlich ist das seit ein paar Jahren geplant, aber noch nicht seit 13 Jahren, als ich eingestiegen bin. Das war auch in meiner Schulzeit und auch danach nie klar, dass ich diesen Weg gehe. Und in den letzten, sage ich mal, 5 Jahren hat sich das dann immer mehr dahin auch rauskristallisiert, dass mein Vater dann irgendwann in Rente geht. Jetzt nach 39 Jahren Betriebszugehörigkeit ist er im Dezember in Rente gegangen und ich ihm dann in der 4. Generation folge.
Ist er noch nicht so lange in Rente, aber wie geht's ihm damit?
Aktuell ist er noch im Urlaub, also für ihn ist das dann auch noch ein Urlaubsmodus. Er hat in den letzten Jahren ist er auch schon kürzer getreten. Ich habe verschiedenste Bereiche von ihm übernommen und somit natürlich wesentlich mehr Einblicke auch gehabt. Das heißt, aktuell ist es für mich noch nicht wirklich eine große Umstellung. Jetzt zum Jahresende habe ich noch einen Bereich von ihm übernommen, den kaufmännischen Bereich, aber auch da aktuell noch nicht so spürbar, dass es eine große Veränderung ist.
Herr Hesse, sind auf Sie jetzt weitere Aufgaben noch zugekommen, oder?
Ja, tatsächlich. Ich würde schon fast glückliche Fügung nennen. Ich bin ein sehr IT-affiner Mensch und habe tatsächlich jetzt den Bereich IT und Digitalisierung, Automatisierung unter mir. Da freue ich mich auch sehr drüber, weil es ja spannende Themen sind und da gibt es auch immer so viel neuen Input und technologisch, aber auch hier von unseren Prozessen her. Also von daher ist das so mein neues Gebiet neben den Dingen, die ich ja in der Vergangenheit schon gemacht habe mit Vertrieb und Entwicklung, Produktmanagement, Marketing, ist jetzt die IT dann da zielend dazu gewachsen. Aber da freue ich mich total drauf, weil es auch wirklich ein spannendes Feld ist.
Das glaube ich. Haben Sie da aufgestockt in dem Bereich dann?
Nee, aufgestockt haben wir nicht. Wir sind an den üblichen Themen auch dran. Das geht los mit ERP-Fragen, wo Updates anstehen, aber natürlich auch vielfach das Thema KI, wie bringen wir das rein, Datenstrukturen. Also Themen, womit man sich so heutzutage mit beschäftigt, um ja einfach auch zukunftsfähig zu sein.
Die wievielte Generation ist denn Ihre Familie jetzt eigentlich in der Geschäftsführung von Hesse Lignal? Frau Hesse vielleicht einmal.
Wir sind jetzt beide in der 4. Generation.
Das ist ja schon bemerkenswert auf jeden Fall. Und von wie langer Hand kann man sich vorstellen, wird in so einer Inhaberfamilie so ein Übergang geplant, frage ich mich.
Also wir haben das schon jetzt in den letzten Jahren auch mehr in einen bewussten Prozess überführt. Wenn ich mal an meine Zeit zurückdenke, Da war das ja gar nicht so ein großes Thema. Man hat sich dann irgendwann als Vater und Sohn mal in die Augen geguckt, so nach dem Motto, hast du Lust? Und ja, dann mache ich das halt, also auch sehr blauäugig aus, wenn man mal zurückschaut. Heute sind wir schon sehr viel enger mit den Gesellschafterkindern im Kontakt. Also frühes Heranführen der verschiedensten Generationen in den Dunstkreis des Unternehmens, um wirklich auch frühzeitig Einblicke zu geben, weil es ist einfach auch nicht mehr selbstverständlich, dass Nachfolger gefunden werden. Und ich denke, da kann man als Unternehmung auf der einen Seite, aber auch als Gesellschafter, die vielleicht schon länger dabei sind, ja auch viel tun, damit es auch interessant ist. Und das tun wir jetzt intensiver, haben davor, ich muss mal sagen, so ja, 3, 4 Jahren mit angefangen, um einfach auch die Wahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen, dass auch wirklich jemand Lust hat, in so eine Verantwortung auch einzutreten, weil wie oft liest man auch mittlerweile, wie schwer es ist für mittelständische Firmen, Handwerksbetriebe, kleine industrielle Betriebe auch wirklich Nachfolger zu finden. Und ja, da kann man schon auch was für tun. Und da haben wir auch ein klares Bild mittlerweile, dass wir das auch vorantreiben.
Im Handwerk ist es ein Riesenthema, ja, mit Nachfolge. Also, dass wirklich gut laufende Unternehmen einfach niemanden finden, der die weiterführen will.
Ja.
Auch ein bisschen traurig. Es hört sich aber so an, als gäbe es eine gute Aussicht, dass auch eine 5. Generation bei Hesse Lignal antritt. Sind da schon Leute involviert aus der 5. Generation?
Es ist faktisch so, dass meine Töchter schon in der Gesellschafterrolle auch aktiv sind. Mhm. Dass man daher auch schon einen guten Einblick haben. Ist ja auch sichtbar im Handelsregister, deswegen kann man es auch erzählen, wer so Gesellschafter ist. Also von daher gibt es da schon konkrete Dinge, die wir da tun. Und am Ende des Tages müssen wir auch erstmal alle durch ihre Ausbildung durch und müssen sich orientieren. Und es soll ja kein oder es darf ja niemals irgendwie ein Zwang sein, weil wenn man da irgendwo reingeschoben wird und es eigentlich nicht wirklich sein Leben ist, dann kann es ja nur schief gehen. Und von daher machen wir das also sehr, 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 sehr vorsichtig, aber mit einer klaren Orientierung.
Sie sind ja über den Berg quasi. Man sagt doch immer so, die erste Generation baut es auf, die zweite macht es größer und die dritte fährt es an die Wand. Da sind sie jetzt, haben wir jetzt geschafft. Also,
haben wir geschafft, genau.
Sehr gut. Nee, wunderbar. Dann, wie ist denn das Jahr 2025 für Hesse Lignal gelaufen?
Also wir sind sehr zufrieden. Wir haben also einen deutlich, deutlich schlechteren Budgetansatz vor einem Jahr auf den Weg gebracht, als das, was wir heute vorfinden. Wir müssen aber auch klar sagen, dass das Einzelländer getrieben ist. Also wir haben in Europa kein gutes Umfeld. Das werden Sie genauso beobachten, wie wir das beobachten. Wir sind ja nah am Baugewerbe. Und wenn nicht gebaut wird oder auch nicht renoviert wird, dann werden auch keine neuen Küchen oder keine neuen Türen oder kein neuer Fußboden eingebaut. Also von daher ist das alles kein gutes Vorzeichen in Deutschland oder auch in den meisten europäischen Ländern. Aber was bei uns halt wirklich, wirklich gut sich weiterentwickelt hat, sind auch viele Auslandsmärkte. Besonders erfolgreich waren wir in 25 in Dubai im Mittleren Osten, wo wieder sehr, sehr viel Projektgeschäft auch läuft, wo wir uns über auch eine langfristige Strategie auch gut haben, auch unsere Marktposition sichern können. Das ist definitiv ein positiver Treiber gewesen für 2025. Und ich weiß nicht, ob wir da im Vorfeld schon mal in anderen Interviews drüber gesprochen haben, dieses ganze Thema Digitaldruck, der DLD Plus, da gehen jetzt auch viele, nennen, das ist eigentlich zu klein ausgedrückt, da sind schon viele Firmen jetzt tatsächlich im Produktionsbetrieb und das ist auch ein Markt, der einfach für uns nun ein gutes zusätzliches und ein stabilisierendes zusätzliches Geschäft ist und ein stabilisierender Effekt auch mit sich bringt.
Es war ein Projekt mit Hümmen zusammen, wenn die Geschichte zu
nennen. Ja, genau. Und das ist ja, ich sag mal, ein Fokus auf Fußboden, aber es geht auch vermehrt jetzt in Innenausbauthemen rein. Also von daher gibt es da auch spannende Entwicklungen. Hm.
Kann man sich das auf der Domotex-Messe irgendwo angucken jetzt?
Die Domotex ist auch ein bisschen geschrumpft. Da sind auch die ein oder anderen Anbieter sind nicht da. Ich habe es ehrlich gesagt nicht genau im Blick, wer von den Produzenten jetzt tatsächlich da ist und wer nicht da ist. Also von daher müsste ich nachschlagen.
Alles klar. Frau Hesse, sind Sie mit irgendeiner Vision gestartet, was Sie im Jahr 2026 erreichen wollen in Ihrer neuen Position bei Hesse Lignal?
Auf jeden Fall im Bereich der Supply Chain auch nochmal zu gucken, welche Effizienzgewinne können wir dort erreichen. Aktuell ist es ja eher so, wenn wir uns auch die Prognosen angucken, dass man schlecht in die Planung einsteigen kann. Also auch wenn man sich Europa anguckt, die Einkaufspreise sind eher gering, also sind ganz am Boden, sodass wir auch da nicht noch mehr Einsparungen wahrscheinlich erzielen werden. Auf der anderen Seite wissen wir auch nicht, wann Aufschwung kommt, auch da besser dann Dinge steuern zu können. Auch wie Jens gerade schon gesagt hat, wir haben einen starken Fokus auf andere Länder. Dort gibt es Lieferzeiten, an die wir gebunden sind, egal ob es dann Rohstoffe sind oder auch unsere Produkte, die wir in verschiedenste Länder verschicken. Und da ist ein Schwerpunkt in der Supply Chain.
Wie sind Sie denn da momentan aufgestellt? Sind Sie zentral hier in Deutschland und verschicken von hier aus oder sind Sie da regionaler unterwegs, auch in diesen Zielländern?
Also tatsächlich in Amerika, auch mit den ganzen Zollunsicherheiten, haben wir schon relativ früh eine Entscheidung getroffen, dass wir auch vor Ort fertigen. Im Moment ist das ich sag mal, eine gesunde Mischung, dass wir mit einem Partner vor Ort tatsächlich auch schon ordentliche Volumina auch in Amerika fertigen. Und das ist auch notwendig, weil wir vom Risikomanagement her ist es ja immer sehr überraschend, was so in Amerika so gerade passiert. Jetzt kommt ja die nächste Idee von dem Herrn Trump aus der Kurve, dass alle Länder, die mit dem Iran zusammenarbeiten, dann wieder 25% Zoll bezahlen sollen. Also das sind alles so Dinge, das kann morgen wieder was aus der Überraschungstüte springen und deswegen ist halt die Strategie vor Ort zu fertigen auch eine ganz wichtige. Dubai tatsächlich machen wir alles von hier, von Hamm aus. Wir haben natürlich in Dubai die Möglichkeiten, die Marktbedürfnisse zu erfüllen, wenn es um Farbtöne, kleine Ansätze im Bereich Beizen oder auch Farblacke zu fertigen. Da haben wir halt einen Standort mit einem entsprechenden Lager, mit Produktionsequipment, kleines Labor dabei, um Farbtöne ausmustern zu können. Aber ja, die Hauptvolumina, die passieren tatsächlich hier in Hamm.
Gibt es da einen großen Unterschied im Projektgeschäft, in Dubai im Vergleich jetzt zu Europa? Also wie das so abläuft?
Ja, der größte Unterschied ist, dass die zeitliche Perspektive völlig unplanbar ist. Also wir haben jetzt Lieferungen für Projekte, die vor 7 Jahren auf den Weg gebracht worden sind. Also Bemusterung haben wir, zwar Farbtöne als Beispiel, haben wir vor 7 Jahren an den Innenausbauer, an den Designer, an den Projekteur übergeben. Und in die Umsetzung kommt es jetzt. Ja, und das sind Zeiträume, da muss man schon auch sehr gut in der Organisation sein, dass man die Projekte überhaupt auch noch auf dem Plan hat und im Blick behält, welcher der Produzenten ist denn an diesem Projekt beteiligt. Ändert sich da was? Manchmal ist es, keine Ahnung, 2024 war es noch Unternehmen A und 2027 oder 26 ist wieder Unternehmen B, weil das ist ja unser Ziel, dass die Materialien dann auch irgendwo verarbeitet werden und nicht nur ein Muster irgendwie schön in der Ecke steht. Also das ist schon deutlich unterschiedlich. Also die Projektteilnehmer sind variabel, die Zeiträume sind deutlich länger und viel mehr Vorlauf verbunden. Ich denke, das ist so der Hauptunterschied.
Überraschend. Ich hatte jetzt damit gerechnet, dass alles ganz, ganz schnell geht immer. Das ist ja das, was man vielfach eigentlich aus der Region hört. Interessant.
Das gibt es auch, aber es ist halt, weil gerade bei den Großprojekten, wenn es um ein neues Riesenhotel geht oder wie auch immer, dann sind das auch teilweise, ja, dann ist plötzlich die Finanzierung nicht geklärt und dann liegt das. Ja. Also von daher ist das schon eine andere Dynamik auch teilweise drin.
Kennen wir hier in Hamburg ganz gut mit dem Elbe Tower, der hier so halb fertig rumsteht, wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit. Das wird wahrscheinlich da nicht passieren, hoffe ich jedenfalls. Frau Hesse, was sind denn aus Ihrer Sicht jetzt gerade die größten Herausforderungen überhaupt so in den Lieferketten? Also Lieferketten waren ja gerade im letzten Jahr auch so ein Riesenthema, worüber alle gesprochen haben, auch wegen verschiedener Ideen, die da in Brüssel entwickelt worden sind. Was sehen Sie denn da gerade als große Dinge, die man angehen muss, oder wie sind Sie da aufgestellt überhaupt?
Also aktuell sehen wir wenig Rohstoffengpässe. Natürlich stellen wir uns im Einkauf auch im Risikomanagement gut auf. Das heißt, wir reduzieren beispielsweise Single Sourcing, damit wir auch andere Rohstoffe, andere Lieferanten einsetzen können. Natürlich, was ich gesagt habe, Prognosen sind aktuell schwierig. Wir haben ein großes Produktportfolio. Auch wenn da Bedarfe steigen oder senken, dann müssen wir uns absichern oder auf jeden Fall eine gute Prognose haben. Und ja, wir versuchen da unser Bestes.
Ja. Ja, ich kann mal das Beispiel Titandioxid mit reinzuwerfen. Es war ja ein Ziel von der EU, da auch das Thema Anti-Dumping aus China ein Stück weit zu regulieren. Also Zölle auch dementsprechend auf Titandioxid, ein Weißpigment zu erheben. Und das hat zumindest nicht dazu geführt, dass sich die Lage der Hersteller in Europa verbessert hat, weil nämlich genau einer davon ist jetzt in Insolvenz gegangen. Also da kann man auch sehen, was Regulierung dann doch auch nicht in der Lage ist zu leisten, wenn Unternehmen in Absatzschwächen oder auch in Renditeschwächen dann drinsteckt. Dann muss man halt erstmal selber sehen, wie man rauskommt. Und das ist halt im Titandioxidbereich nicht passiert. Wir waren glücklicherweise durch das, was Hanna gerade beschrieben hat, dadurch, dass wir wirklich gut bezogen auf Produktkenntnis, also welche Alternativprodukte gibt es eigentlich am Markt, wie kann man auch tatsächlich agieren und dann auch eine gute Verbindung zu unseren Lieferanten dann auch tatsächlich nicht betroffen, obwohl uns ein Lieferant abhanden gekommen ist. Also von daher kann man auch wirklich selber aus uns heraus selber viel erreichen, wenn man einfach da auch ein gutes Risikomanagement macht.
Diese langen und engen Partnerschaften, habe ich das Gefühl, immer in den Gesprächen, die wir bisher hatten, ist bei Hesse Lignar ein Riesenthema. Ich gehe davon aus, daran hat sich nichts geändert.
Nee, es hat sich aus meiner Sicht sogar noch weiter intensiviert. Wir sehen, dass mit all den Unabwägbarkeiten in dieser wahnsinnig global geworden, und eben global war die Welt vorher auch, aber die Einflüsse sind ja nochmal deutlich näher gerückt. Da geht's ohne Kooperation und klare Partnerschaften geht das gar nicht. Und ich glaube auch noch, dass wir als Firma Hesse Lignal da auch weiter noch Entwicklungspotenzial haben, also das noch weiter zu intensivieren, auch noch klarer gegenseitig Nutzen auch zu kreieren. Also von daher definitiv nicht stehen bleiben. Also das ist weiter ein wichtiges Thema. Und das ist dann eigentlich auch ziemlich egal, ob das jetzt auf der Rohstoffseite ist oder auf der Marktseite ist oder auch in anderen Bereichen, wo man über gute Netzwerke einfach effizienter auf sich aufstellen kann.
Wenn wir jetzt gerade kurz schon mal diese Entwicklung DLE Plus angesprochen, wie wichtig ist das für Hesse Lignal, dass man immer mal wieder wirklich was ganz Neues rausbringt? Also sei das jetzt im Produktbereich oder im Applikationsbereich auch?
Ja, es hat mehrere Perspektiven. Die eine Perspektive ist natürlich, dass sich dadurch neue Marktchancen ergeben Und das ist natürlich für ein produzierendes Unternehmen, wir leben ja davon, Lack zu verkaufen, ist das essentiell, weil wir ja nicht mehr darauf setzen können, dass eine Eigendynamik in den Märkten vorhanden ist. Hatten wir ja viele, viele Jahrzehnte, dass man, wenn man nicht ganz große Fehler macht, dass man einfach mit den Märkten auch gewachsen ist. Und das ist ja jetzt seit vielen Jahren einfach vorbei. Also wenn man sich in die Anzahl der noch wirklich größeren Möbelfertiger in Deutschland umschaut, dann sind da nicht mehr so viele. Und das Heil dann irgendwo in Osteuropa und Asien zu suchen, mit relativ margenumkämpften Märkten, ist dann auch nicht immer zielführend. Also von daher geht es immer darum, ein Stück weit über neue Produkte, über Innovationen, einfach auch neue Märkte zu erschließen, weil es kommt nichts mehr automatisch. Die Zeiten sind vorbei.
Gibt es denn in den Zielmärkten eine große Konkurrenz an Lackherstellern? Ich muss sagen, das ist für mich ein blinder Fleck, da habe ich keine Ahnung von.
Ey, da könnte ich jetzt ganz lange drüber erzählen. Also das ist so überraschend teilweise auch, was es für regionale Player gibt, die man teilweise noch nie vorher hat kennenlernen können, weil sie in irgendeiner Nische unterwegs waren oder auch irgendeinem Teilsegment von einem bestimmten Markt unterwegs waren, wo man einfach selber nicht so stark fokussiert ist. Und sag mal, selbst in Europa gibt es immer noch wieder Überraschungen, wo man sagt so, ach, krass, da ist ja doch noch ein Lackhersteller, den wir neu in Polen entdeckt haben oder in Italien. Und in den internationalen Märkten ist das eigentlich ähnlich. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, auch mit dem amerikanischen Markt, haben wir jetzt auch eine neue Kooperation mit einem Holzlackhersteller in den USA auf den Weg gebracht, mit der Firma Gemini. Die kennt man natürlich, das ist ein größerer Player. Aber auch da gibt es immer wieder kleinere Akteure, die sich in irgendeiner Nische entweder bewusst oder zufällig halt sich aufhalten. Dann gibt es den nächsten Wettbewerber. Also das Gefühl ist irgendwie eine nicht versiegende Quelle.
Das kann ich mir vorstellen. Wir haben es gerade schon angesprochen, so Baubranche in Deutschland, Katastrophe gerade. Möbelindustrie, gibt es viele Konsolidierungen zumindest. Wirkt sich das für Sie auch in Sachen Preisdruck aus, dass es gefühlt eine immer weiter Konsolidierung gibt im Möbelindustriebereich?
Ich würde schon sagen, was will man noch konsolidieren? Also das meiste ist ja schon passiert. Und was wir halt zusätzlich beobachten, ist, dass es im Handwerk immer weniger in der kleine und mittelgroße Unternehmen gibt, also konzentriert schon auch auf größere Innenausbauer. Das würde ich aber nicht als Konsolidierung betrachten, sondern eher als eine relativ lang anhaltende Marktverschiebung auch beurteilen. Also der kleine oder mittelgroße Schreiner, Tischler, der, ich sag mal, ein Lackvolumen oder Lackbedarf von mal 5.000 bis 10.000 Euro im Jahr hat, das wird ja auch immer weniger. Es gibt fertige Montageplatten, es gibt auch viele Schreinertischler, die gar nicht mehr selber lackieren. Und das sind so Dinge, das hat jetzt, glaube ich, nichts mit der aktuellen Situation zu tun, sondern eher mit einer langfristigen Entwicklung.
Ja. Kernthema bei Hesse Lignal ist, seit ich das Unternehmen kenne, immer Nachhaltigkeit gewesen. Frau Hesse, wie groß ist die Rolle von Nachhaltigkeit bei Ihnen im Supply Chain Management?
Also wir haben beim Thema Nachhaltigkeit ja zwei große Punkte. Einmal unser Produktportfolio und Punkte beim Standort. Also wenn wir uns jetzt mal den Standort angucken, wir haben im letzten Jahr eine große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, haben seit einigen Jahren eine Pelletheizung, dass wir weg oder immer mehr wegkommen vom Öl. Wir setzen auch bei unseren Firmen-PKWs immer mehr auf Elektromobilität. Mhm. Und überall da, wo wir hin zur Nachhaltigkeit kommen, versuchen wir halt auch nachhaltiger zu werden. Und beim Produktportfolio kann Jens vielleicht noch mal was zu sagen.
Ja, also da kann man sagen, also dass der Entwicklungsfokus liegt voll und ganz auf den nachhaltigen Systemen im Bereich Hydro-UV und UV-Systeme. In den Märkten ist es halt sehr, sehr unterschiedlich. Also wenn ich mir angucke, dass wir in Mitteleuropa eigentlich nur noch mit Wasserlack in der Akquise sind und den Lösemittellack gar nicht mehr in der Toolbox, im Köfferchen mit uns rumtragen. Das ist halt in anderen Ländern schwieriger. Da gibt es einfach auch regionale, ich will es noch nicht mal als Besonderheiten nennen, also hinsichtlich der Applikationsumgebung. Das ist ja oft auch ein Argument, dass in Asien oder auch in Dubai ein Wasserlack nicht funktioniert. Das stimmt faktisch nicht. Also wir haben jetzt auch ein großes Projekt in Dubai, wo mit Zweiker Wasserlack gearbeitet wird und das funktioniert auch. Aber es ist eher so dieser Spirit, dieser Mindset, ist Nachhaltigkeit eigentlich in einer Region ein großes Thema oder ist es eigentlich überhaupt nicht besetzt? Und da fällt es natürlich schwerer, auch in der Neuakquise auch auf Wasserlack zu gehen. Und das versuchen wir immer mit Prio 1 auf Wasserlack auch zu setzen. Also unsere langfristigen Ziele, die verlieren wir da nicht aus dem Auge. Aber wir merken schon, dass das in den Auslandsmärkten deutlich schwieriger ist, als es in Mitteleuropa ist.
Ja, ich habe in einem anderen Zusammenhang gehört, dass es in den USA auch jetzt, also spätestens seit Trump da seine zweite Amtszeit angetreten hat, eigentlich gar keinen mehr interessiert, das Thema. Ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen können aus Ihrer Kundschaft heraus.
Wir sehen auch damit wie hat das, was wir im Fußboden im DLE-Bereich machen, ist ja eigentlich nachhaltiger geht es ja nicht mit den 100% UV-Systemen. Also da kann man auch, sagen wir mal, die Rohstoffbasis noch weiter optimieren und in nachhaltigere Rohstoffkonzepte auch reingehen. Das tun wir auch weiterhin, haben da auch einen großen Entwicklungsansatz. Aber auch die Diskussion jetzt klassisch in der Holzlackgeschichte für Möbel oder für Innenausbau. Da sehen wir schon auch die Signale, dass es gar nicht so unbedingt der politische Druck ist, sondern tatsächlich der Endverbraucher. Und wenn wir mal davon ausgehen, das ist jetzt eine steile These von mir, dass 50% der Menschen in Amerika, die nicht republikanisch wählen, vielleicht dann doch ein offenes Ohr für Nachhaltigkeit haben, die wollen vielleicht dann doch eine Küche eher mit einem Wasserlack lackiert haben als mit einem Lösemittellack. Also von daher glaube ich auch, dass dieses Regulativ, das wird in den unterschiedlichsten Ländern, wird einen unterschiedlichen Druck auf eine Marktveränderung mit sich bringen. Für Europa erwarte ich das, dass irgendwann die EU sagt, dass es eher auch in Richtung Verbot geht, als dass bei irgendwelche Rahmenrichtlinien, Green Deal und wie sie alle heißen, dass das irgendwie ja, ausgehalten wird, bis es irgendwann umgestellt wird. Da erwarte ich einfach auch ein klares Regulativ. Aber das erwarte ich nicht in Indien, das erwarte ich nicht in Dubai, das erwarte ich auch nicht in Amerika. Sondern es ist eher dann eher unsere Haltung, wirklich aktiv mit unseren Partnern, mit unseren Kunden daran zu arbeiten. Und das ist so weiterhin unsere Strategie.
Jetzt haben wir über einige Märkte und einige Produktnischen schon gesprochen, aber gibt es aktuell etwas, was Sie so als Ziel vor Augen haben? So, da wollen wir rein als Hesse Lignal, da wollen wir mitspielen und tun es vielleicht noch nicht oder noch nicht in dem Umfang, in dem wir es uns wünschen?
Ja, wir haben ja ein Standbein, das nennen wir bei uns Folienlackierung. Das fing ursprünglich an im Dekorpapier. Da wird ja auch viel lackiert oder es wird alles lackiert an der Stelle. Und das ist schon für uns, und da haben wir auch schon einige Märkte erschlossen. Am Ende des Tages ist es eine Rolle-zu-Rolle-Lackierung. Und Anwendungszweck ist gar nicht mehr so das Relevante, sondern es ist eher die Produkttechnologie. Und da ein Stück weit auch in nicht baunahe oder bauferne Märkte auch reinzugehen. Das ist etwas, was wir jetzt schon seit ein paar Jahren tun. Da sind wir auch ganz erfolgreich, ob das jetzt Verpackungsindustrie ist oder auch ein anderer dekorativer Bereich. Das sind so Dinge, die für uns ja einfach auch strategisch wichtig sind, weil wir einfach sehen, dass Bauindustrie, ja, das wird sicherlich auch mal wieder ein Hicks nach oben gehen. Aber da haben wir einfach im Moment eine relativ hohe Abhängigkeit, kriegen es noch ganz gut hin durch Zusatzmärkte und Zusatzgeschäfte. Aber da noch ein anderes Standbein zu entwickeln, ist schon eine wichtige Geschichte.
Ja, dann wunderbar. Haben wir irgendwas vergessen? Irgendwelche Themen, die Sie gerne noch ansprechen wollen würden?
Ich glaube nicht.
Mir fällt jetzt auch spontan nichts ein.
Dann sind wir auch schon wieder am Ende. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit auf jeden Fall.
Ja, wir haben zu danken, auch jetzt in dieser Podcast-Form. Und bin gespannt, wie viel Zuhörer dann auf das Format dann auch dazugreifen werden.
Kann ich Sie gerne darüber informieren dann, ja. Ja, dann vielen Dank und ja, an die Zuhörer, danke, dass Sie auch dabei waren und ja, bis zum nächsten Mal beim Podcast der Möbelfertigung. Ganz lieben Dank.